Boris Kuzmany hat sich Borodi, heute mit 24.000 Einwohnern eine Provinzstadt in der Ukraine, aus verschiedenen Perspektiven genähert. Für sein Buch hat er auch Archive und Forschungsstellen in Lemberg und St. Petersburg durchforstet. Der junge Historiker wollte es vermeiden, kurzsichtig zu sein und Borodi nur vom Zentrum der Monarchie aus, von Wien, zu betrachten.
Es gibt einen Unterschied, ob die Leute aus dem Westen nach Borodi kommen oder ob sie aus dem Osten anreisen. Leute, die aus dem Westen kommen, sehen in Borodi meistens eher die unterentwickelte Stadt, die sehen dort Schmutz und projizieren sozusagen ihre eigenen Zivilisationsvorstellungen in diese Stadt. Leute, die aus dem Osten anreisen, sehen dort eher die erste Stadt des Westens. Das heißt sozusagen, der Schmutz ist immer weiter im Osten. Es ist immer dort sauber, wo man sich mental zugehörig fühlt.
Der Dichter Josef Roth, der in Borodi aufs Gymnasium ging und zum letzten Jahrgang gehörte, der noch auf Deutsch unterrichtet wurde, hat ein eindringliches und düsteres Bild seiner Geburtsstadt gezeichnet, zum Beispiel in seinem Radetzky-Marsch.
Die Grenze zwischen Österreich und Russland im Nordosten der Monarchie war um jene Zeit eines der merkwürdigsten Gebiete. Von den 10.000 Einwohnern der Stadt ernährte sich ungefähr ein Drittel von Handwerk aller Art. Ein zweites Drittel lebte kümmerlich von seinem kargen Grundbesitz und der Rest beschäftigte sich mit einer Art von Handel. Sumpfgeborene waren die Menschen dieser Gegend, denn die Sümpfe lagen unheimlich ausgebreitet über der ganzen Fläche des Landes zu beiden Seiten der Landstraße. Mit Fröschen, Fieberbazillen und tückischem Gras, das den ahnungslosen, des Landes unkundigen Wanderern eine furchtbare Lockung in einen furchtbaren Tod bedeutete. Viele kamen um und ihre letzten Hilferufe hatte keiner gehört. Alle aber, die dort geboren waren, kannten die Tücke des Sumpfes und besaßen selbst etwas von seiner Tücke.
Sicher, Borodi lag mitten im Sumpf, schreibt auch Boris Kuzmany, doch Roths Schilderung sei natürlich metaphorisch überhöht.
Dieser Sumpf steht dafür, dass Borodi eine periphere, eine hoffnungslose Stadt ist, an der das Ende der Habsburger Monarchie sowohl geografisch gekennzeichnet ist, aber natürlich auch schon zeitlich.
Dabei hat die Grenzstadt, die 1772 zum östlichsten Vorposten des K&K-Reiches wurde, durchaus Jahrzehnte wirtschaftlicher Blüte erlebt. Auch vor 200 Jahren hatte Borodi nur 20.000 Einwohner, doch war die Stadt damit größer als etwa Salzburg oder Innsbruck. Die wirtschaftliche Hochzeit begann 1779, als Maria Theresia Borodi zur Freihandelszone erklärte. Borodi wurde zur wichtigen Handelsdrehscheibe zwischen Ost und West.
Wirklich alle Waren gingen drüber, also von Osteuropa halt Rohstoffe wie Pelze, Honig, Korallen, alles kommt. Und aus Westeuropa kommen dann Nürnberger Waren, Brüsseler Spitzen, Sensen, Seide. Und das alles wurde in Borodi gedreht und herumgetauscht. Seinen Höhepunkt hat es noch in den Napoleonischen Kriegen. Nach 1815 stagniert es. Und wirklich tatsächlich nach 1850 funktioniert das gar nicht mehr.
Zwei Drittel der Einwohner Borodis waren Juden. Ökonomisch und politisch gut vernetzt bildeten sie zusammen mit den Christen den Borodier Gemeinderat. Indizien für das slumähnliche, rückständige jüdische Städtel hat der Forscher in Borodi nicht gefunden. Dass Juden und Christen so einmütig zusammenarbeiteten, gab es in keiner anderen Stadt der Monarchie, schreibt Kuzmany. Doch die Industrialisierung habe man trotzdem verschlafen. Mit Aufkommen der Eisenbahn nämlich war der Zwischenhandel, durch den die Stadt florierte, nicht mehr nötig. Blieb noch der Schmuggel. Auch diese Branche gestaltete sich als christlich-jüdische Kooperation, bloß dass jüdische Schmuggler, wurden sie erwischt, härter bestraft wurden. Heute sorgt Öl für die meisten Arbeitsplätze in Borodi. Die Pipeline Druzhba führt durch die Stadt. Der Schmuggel floriert immer noch, im Zug zwischen Borodi und dem polnischen Przemyśl. Die Grenzer drücken beide Augen zu, hat Boris Kuzmany beobachtet.